Heute Top, morgen Flop. Die Flüchtigkeit der Themen. Von Dirk Asendorf.
Wir schlagen auf Seite 224. Das dritte Mal liefen wir uns abends im Trax über die Füße. Ich war mit Nadel unterwegs. Auf einmal wackelte Verona an mir vorbei. Ihr Busen war so hochgequetscht wie zwei Knödel. Schade, dass ich meine Gabel nicht dabei hatte. Und das war der kürzeste Rock, den ich je gesehen hatte. Jedes Mal, wenn sie sich bewegte, guckte ich aufs Höschen. Aufreizender konnte man nicht.
Eine Lesung aus dem Bestseller des Jahres 2002. Allein in den ersten 10 Wochen hat Dieter Bohlen 500.000 Exemplare seiner auf 330 Seiten ausgebreiteten Frauengeschichten verkauft. In der Sonne eines so unglaublichen Erfolges wollen gerne auch andere Showgrößen erstrahlen. Und so ist Thomas Gottschalk zu einer öffentlichen Lesung des Bohlenbuchs an die Heinrich-Heine-Universität nach Düsseldorf gekommen. Der Hörsaal ist brechend voll und auf der Bühne drängeln sich die Kamerateams.
Wie ihr seht, ist es leider sehr schwer möglich, Geschichten klein zu halten und damit auch intern zu halten. Ich befürchte natürlich mit allem, was ich heute sage, ich rede mich um Kopf und Kragen. Das ist im Sinne der akademischen Erziehung kein Problem, denn wir alle sind ja auf der Sinnsuche, wohingegen natürlich die Medien mehr auf Sinnsuche als auf Schlagzeilensuche sind.
Medien brauchen Schlagzeilen. Bettgeschichten von Bohlen, die Haarfarbe des Kanzlers, Deutschland sucht einen Superstar. Das waren einige der großen Themen des Jahres 2002. Und was gab's sonst noch?
Vergessene Kriege am Beispiel des Westsahara-Konflikts. Laut SIPRI-Jahrbuch hat es 2001 15 Konflikte oder Kriege mit mehr als 100 Toten weltweit gegeben, die wenig oder gar nicht beachtet werden, die meisten davon in Afrika. Und wir wollten das mal an diesem Beispiel deutlich machen.
Horst Pöttger ist Sprecher der Initiative Nachrichtenaufklärung. Deren Jury kürt jedes Jahr eine Top-10-Liste der Themen, die von den Medien am meisten vernachlässigt wurden. Nicht nur die vergessenen Kriege Afrikas stehen darauf.
Das nächste Thema ist besonders hohe Verschuldung der Kommunen in den neuen Bundesländern. Über Schuldenlast wird allgemein sehr viel gesprochen. Dass die ostdeutschen Kommunen besonders davon betroffen sind, ist bisher allein vom ZDF einmal thematisiert worden. Das dritte Thema ist Risiken für Kinder suchtkranker Eltern. Es gibt rund 8 Millionen Kinder in Deutschland, die suchtkranke Eltern haben. Rund 1/4 davon ist minderjährig, jünger als 18 Jahre. Diese Kinder nehmen nicht nur psychische Belastungen in das Erwachsenendasein mit, sondern auch selber ein sehr viel höheres Risiko, suchtkrank zu werden. Sucht in der Familie überhaupt ist ein Thema, das unserer Meinung nach unterbelichtet ist. Und das vierte Thema ist Psychopharmaka in Altenheimen. Es wird oft von Pflegenotstand geredet, dass diesem Pflegenotstand oft mit Psychopharmaka ausgewichen wird, wollen wir mal sagen, durch die Verabreichung von Psychopharmaka. Das wird weitgehend außer Acht gelassen.
Warum schafft es Dieter Bohlen in die Schlagzeilen und damit in die Köpfe der Menschen? Der Krieg in der Westsahara oder der Psychopharmaka-Einsatz in Altenheimen aber nicht? Bernd Blöbaum lehrt Publizistik an der Universität Münster und nennt die Kriterien der Medienreife.
Erst einmal muss das Thema gesellschaftlich relevant sein. Ein zweiter Faktor ist, dass es aktuell sein muss. Themen, die älter sind, schaffen es nicht in die Medien. Und ein wichtiger weiterer Faktor ist, das Thema muss neu sein. Es muss irgendetwas Neues da rein sein. Unterhalb dieser allgemeinen Kriterien gesellschaftliche Relevanz, Aktualität und Neuigkeit ist es wichtig, dass Themen auch noch weitere Faktoren besitzen. Dramatik ist ein wichtiger Faktor. Etwas, was dramatisch erscheint, hat bessere Chancen, in die Medien zu kommen, als etwas, was weniger dramatisch ist. Personalisierung ist ganz wichtig. Man muss häufig Themen auf Personen zuschreiben können. Personen müssen für Themen stehen. Ein ganz wichtiges Konzept heute in der medialen Welt. Und ein weiterer Bereich neben Dramatik und Personalisierung ist sicherlich auch die Konflikthaltigkeit. Also alle Themen, die einen Konflikt beinhalten, Konflikt zwischen Arbeitgebern oder Arbeitnehmern, zwischen Parteien, zwischen Personen in Parteien, zwischen Nationen, zwischen Vorstellungen, meinetwegen, wie man Europa finanziert oder erweitert, ob die Türkei Mitglied sein soll oder nicht und wann. Diese Faktoren erleichtern es, Themen in die Medien zu kommen.
Hat ein gesellschaftlich relevantes und aktuelles Thema den Sprung in die Medien geschafft? Heißt das allerdings noch lange nicht, dass es dort so lange vorkommt, bis das dahinterstehende Problem gelöst ist. Über Monate sind BSE-erkrankte Rinder auf unseren Fernsehbildschirmen zusammengebrochen und auf großen Scheiterhaufen verbrannt worden. Auch heute ist BSE bei Rindern keineswegs ausgestorben. Und obwohl wir noch längst nicht wissen, ob und wie viele Menschen an BSE erkranken werden, kommt das Thema in den Medien nicht mehr vor. Und das ist kein Einzelfall. Der Hamburger Politikwissenschaftler Roland Lotter stolpert immer wieder über die Flüchtigkeit der Medienthemen.
Spontan würde mir dazu die Frage des Minderheitenschutzes einfallen. Das war mal sicherlich im Rahmen der Asyldiskussion ein richtiger Highflyer. Das war auch zu Zeiten, als Asylantenheime brannten, ein Thema. Es ist aber mittlerweile richtig weg vom Fenster. Und das heißt natürlich nicht, dass die Problematik aus der Welt wäre. Aber es ist doch recht merkwürdig, dass das scheinbar ein Thema ist, das man jedenfalls jetzt und zu diesem Zeitpunkt nicht mehr auf der Agenda haben möchte.
Medien suchen das Neue. Das erste brennende Flüchtlingsheim findet sich auf der Titelseite aller Zeitungen. Das 20. nur noch in der Meldungsspalte. Und das, obwohl eine Anschlagsserie ja eigentlich viel bedrohlicher ist als ein einmaliger Fall. Trotzdem reagieren Journalisten leicht gelangweilt auf die Wiederholung. Der Tageszeitungsredakteur Thomas Eirich.
Mir fällt in dem Zusammenhang ein, die Halbwertszeit, die Themen heutzutage haben. Also beispielsweise das Thema Rechtsradikalismus oder diese zivilgesellschaftlichen Themen. Da haben wir auch unsere Probleme, am Ball zu bleiben und uns selber sozusagen für das Thema über eine längere Strecke hinweg zu begeistern. Es ist immer fatal, wenn man in der Berichterstattung zu sehr am konkreten Ereignis hängt. Und unser Anspruch zumindest ist es, immer auch nachzufragen, was ist eigentlich geworden aus?
Medien brauchen Ereignisse. Schleichende Prozesse gelangen nur sehr viel schwerer zu öffentlicher Aufmerksamkeit, auch wenn sie für unser Leben viel wichtiger sind. Der Medienwissenschaftler Bernd Blöbaum.
Nehmen wir einfach mal ein Thema, was in Deutschland in den vergangenen Jahren ja sehr aktuell geworden ist, die Frage des Klimawandels und die damit zusammenhängenden Probleme. Die Frage des Klimawandels wird gelegentlich thematisiert, etwa wenn es mal wieder Hochwasser gibt, wenn es vielleicht am Rande einer Berichterstattung über Konflikte bei Weltwirtschaftsgipfeln, dann ist dieses Thema auf der Tagesordnung. Aber dies ist ja ein Thema, was nicht an ein Ereignis gebunden ist, sondern was sozusagen ständig da ist. Aber weil es ein Prozess ist, kein Ereignis ist, sondern ein Prozess ist, hat es kaum Chancen, von den Medien beachtet zu werden. Das Thema Klimawandel, das Thema Veränderungen des Sozialstaates, das Thema Abbau von Leistungen, das Thema Armut, viele Themen, die Prozesse beinhalten, die über längere Zeiten gehen, haben keine Chancen, in die Medien zu gehen. Diesen Themen fehlt in der Regel eine Personalisierung. Diesen Themen fehlt das Ereignis, was es zu einer Neuigkeit macht. Und diesen Themen fehlt, sagen, der aktuelle Aufhänger. Das bedeutet umgekehrt, Gruppen, Personen, die solche Themen auf die Tagesordnung setzen wollen, bedienen sich der Mechanismen der Medien, schaffen gewissermaßen Ereignisse, um solche Themen auch, die sie für gesellschaftlich relevant halten, auch auf die Tagesordnung der Medien zu setzen und in die Medien zu bringen. Dazu gehören die spektakulären Aktionen von Greenpeace oder Robin Hood. Das waren etwa, wenn man sich an Tanker ankettet oder wenn man Türme besteigt, das waren Themen, die die Aufmerksamkeit von Journalisten erzeugt haben. Da gab es dramatische Situationen, da gab es ausdrucksstarke Bilder, da gab es Konflikt und man konnte es auf Neuigkeit und Aktualität beziehen. Und das hat zur Aufmerksamkeit der Medien und zu einer nachhaltigen Berichterstattung geführt.
Greenpeace hat es vorgemacht. Inzwischen versuchen sich auch Politiker mit dem gleichen Trick ins Rampenlicht zu bringen. Nicht der Inhalt, sondern die geschickte Inszenierung ihrer politischen Ideen entscheidet über Erfolg oder Misserfolg in den Medien. Und damit letztlich auch über die Chance auf Umsetzung.
Wenn Sie sich allein mal die letzten Monate oder Jahre anschauen und reflektieren, wie Politiker versucht haben, Medienpräsenz zu erzielen, dann werden Sie vermutlich feststellen, dass das gar nicht mal über Inhalte lanciert werden muss, sondern primär, ich denke nur an den Wahlkampf einer bestimmten Partei, halt den Spaßfaktor herauskehrt oder halt versucht, mit bestimmten besonders prominenten Personen anzulanden oder mit Schlagworten oder halt irgendetwas, was auf jeden Fall up-to-date oder als up-to-date eingestielt werden kann. Natürlich ist in Wahlkampfzeiten es besonders opportun, dann auch Themen zu wählen, von denen man annehmen darf. Und da stützt man sich ja gerne und gehäuft neuerdings in den letzten 10, 20 Jahren auf Umfrageinstitute, von denen man annehmen darf, dass sie die Leute bewegen.
Aus dem, was ich heute erzählt habe, kann man mir 95 dämliche Schlagzeilen drehen. Wenn man weiß, dass Journalisten da sind, redet man anders. Wenn man es nicht weiß, dann ist man Frau Däumler-Gmelin. Also.
Bei der Politikerin ist es nicht anders als beim Showmaster. Wer es in unserer Mediengesellschaft dem Zufall überlässt, welches Bild er in der Öffentlichkeit abgibt, hat schon verloren. Politik wird über Ereignisse, Konflikte und Personen in die Öffentlichkeit getragen. Damit dabei nichts schief geht, ist professioneller Rat gefragt.
Zwischen die Politiker auf der einen Seite und die Medien auf der anderen Seite schiebt sich so eine Gruppe der politischen Berater, der Medienberater, der Consultants, die in den USA schon eine eigene Berufsgruppe bilden, die eigene Fachzeitschriften haben, die eigene Ausbildungsgänge haben. Also hier entsteht so etwas wie ein neues Tätigkeitsfeld, vielleicht sogar eine neue Berufsgruppe, die darauf spezialisiert ist, politische Botschaften und Politiker als Persönlichkeiten zu präsentieren. Der Politikberater hat die Aufgabe, den Dreh der Berichterstattung zu bestimmen. Da gibt es ja verschiedene Methoden, Tricks könnte man auch sagen, wenn man zum Beispiel testen will, wie eine angesonnene politische Entscheidung in der Öffentlichkeit ankommt, dann kann man das einem Medium vielleicht mal stecken, das wird dann exklusiv dort veröffentlicht und wenn es dann ein verheerendes Presseecho gibt, zieht man diese Entscheidung zurück, die vielleicht vorher erst in einem Beratungsstadium war in der Verwaltung, auf der Verwaltungsebene. Oder man kann gezielt auf der Ebene von Geschäft und Gegengeschäft arbeiten, dass man sagt, für eine Information, die man einem Medium gibt, erwartet man in Zukunft vielleicht eine etwas zurückhaltende Berichterstattung.
Politiker und Journalisten sind aufeinander angewiesen. Ohne die jeweils anderen hätten die einen keine Stimme und die anderen nichts zu berichten. Politische Konzepte, die auf langfristige und unspektakuläre Veränderungen zielen, haben es da schwer. Sachpolitik kann sich gegen Symbolpolitik kaum durchsetzen. Der Kampf gegen die doppelte Staatsbürgerschaft lässt sich in den Medien gut verkaufen. Ein differenziertes neues Einwanderungsgesetz nicht. Doch Journalisten hören es nicht gerne, wenn ihnen solche Einflussnahme unterstellt wird.
Ach, wir empfinden unsere Macht gar nicht so. Die Macht können Sie nicht nur in Auflage messen. Wir machen Zeitung wie alle anderen und unsere Zeitung verkauft sich besonders gut.
Jörg Quos ist stellvertretender Chefredakteur der Bild-Zeitung und leitet dort die Politikredaktion.
Wir setzen Themen, wir setzen die Themen, die wir spannend finden. Wir setzen die Themen, von denen wir glauben, dass sie unseren Leser interessieren. Und wenn Sie so wollen, machen wir dadurch natürlich auch Politik, aber eben nicht aus politischem Antrieb, sondern aus journalistischem.
Doch ganz so harmlos, wie der Bildchef es darstellt, ist das Verhältnis zwischen Politik und Journalismus nicht. Immerhin arbeitet Jörg Quos mit dem Bewusstsein, dass seine Berichterstattung entscheidenden Einfluss auf die öffentliche Meinung in Deutschland hat.
Natürlich ist ein geschickt gesetztes politisches Thema, wenn es mit Bild transportiert wird auf Seite 1 oder auch auf der Seite 2 groß aufgemacht, gibt es so eine Initiative Schub. Und wenn wir das für Unsinn befinden, es entsprechend kommentieren oder auch kritisch darstellen, dann wird es ein Rohrkrepierer. Wir haben eine Reichweite, die liegt bei 11,5 Millionen. Da sind sie noch vor der Tagesschau. Das heißt, es gibt keine größere Gruppe, die gleichzeitig eine Nachricht zur Kenntnis nimmt, als die der Bildleser. Und da ist die Bezeichnung Leitmedium, finde ich, angemessen.
Wenn der Präsident der Vereinigten Staaten sich im Bundestag anmeldet, um eine historische Rede zu halten und dann nur heiße Luft kommt, dann dokumentieren wir das auch insofern, als dass wir dann eben auch nur heiße Luft typografisch darstellen, das heißt mit einer weißen Seite erscheinen.
Thomas Eirich repräsentiert als stellvertretender Chefredakteur der alternativen Tageszeitung Taz in der deutschen Presselandschaft so etwas wie den Gegenpol zur Bild-Zeitung. Und wenn der Springer Verlag seine Redakteure per Arbeitsvertrag zur Förderung der deutsch-amerikanischen Freundschaft verpflichtet, dann versucht sich die Taz mit einer gezielten Respektlosigkeit gegenüber dem amerikanischen Präsidenten zu profilieren. Bildpolitikchef Kwos findet das albern.
Die Taz leistet sich solche Scherze. Ich weiß nicht, wie unser Leser reagieren würde. Er kauft die Zeitung, die kostet Geld. Und wenn da eine weiße Seite ist, ich glaube, der findet das nicht so komisch. Wir haben ein Foto gebracht, ein großes. Es war ein historischer Besuch im Reichstag, erstmals im Reichstag. Dann haben wir die wichtigsten Auszüge aus der Rede gebracht. Und ich denke, das war dem Anlass angemessen.
So seriös, wie sich die Bild-Zeitung in diesem Fall gab, ist sie bei anderer Gelegenheit keineswegs. Und auch die Taz, die bei ihrer Gründung vor 24 Jahren mit dem todernsten Ziel angetreten war, all die Nachrichten zu veröffentlichen, die in den etablierten Blättern nicht vorkamen, hat sich längst mit den Regeln unserer Mediengesellschaft arrangiert.
Ich glaube nicht, dass es unterdrückte Nachrichten gibt, wie es sie vor 20 Jahren eventuell noch gegeben haben mag. Das heißt jetzt nicht, dass wir sozusagen versuchen, mit aller Macht das zu machen, was die Bild-Zeitung sehr professionell betreibt. Das ist nicht unser Metier. Aber wenn wir bestimmte Dinge mal ein bisschen leichter nehmen und ein bisschen vielleicht sogar auch auf ihren absurden Kern zurückführen, dann würde ich mich gegen den Begriff Boulevard überhaupt nicht sträuben. Das ist nichts Anrüchiges für mich.
Information und Unterhaltung gehören zusammen. Von der Taz bis zur Bild-Zeitung, von RTL 2 bis zur Arte, haben inzwischen alle deutschen Medien dieses Prinzip übernommen. Und so wäre auch der Taz-Redakteur völlig einverstanden mit dem, was sein Kollege von der Bild dazu sagt.
Also ich gebe das Geld aus für die Bild-Zeitung, werde informiert und unterhalten. Da geht eins nur mit dem anderen zusammen. Wir versuchen es auch auf den Seiten zu mischen, dass also die Unterhaltung auch auf der Seite 2, die wichtige Politik- und Wirtschaftsseite ist, nicht zu kurz kommt. Also auch der leichte Stoff aus der Politik hat seinen Platz. Politik ist manchmal spannender und auch lustiger, als man glaubt. Also es gibt bei uns auch ganz, ganz stringent nachrichtliche Texte, völlig ohne irgendwelchen verkappte Scherze. Also das finden Sie im Bild. Es muss nicht in jeder Geschichte ein Gag gesucht werden. Aber es muss eine spannende Überschrift drüber, damit der Leser auch wahrnimmt die Geschichte.
Es gibt Menschen, die sind für dieses Geschäft nicht geschaffen. Viele Menschen wollen berühmt werden, auf der einen Seite ihre Existenz, wissen aber nicht, was es bedeutet. Du gerätst in eine Nummer rein, die für viele Leute einfach zerstörerisch ist. Dass du plötzlich nicht mehr selbstbestimmt bist, sondern fremdbestimmt. Es gibt genug Figuren, die in diesem Geschäft kaputt gehen.
Gottschalk weiß, wovon er spricht. Im Zweifel ist die verkaufte Auflage oder die Einschaltquote wichtiger als die Wahrheit. Völlig unvorbereitet trifft das die Medienkonsumenten allerdings nicht mehr. Auch sie wissen inzwischen, dass sich nicht in jeder unterhaltsamen Meldung ein wahrer Kern befindet. Der Politikwissenschaftler Roland Lotter.
Natürlich hat man gegenüber den Medien immer den Anspruch, sie sollen so objektiv, so differenziert, so weitreichend wie möglich berichten. Nun unterliegen sie Sachzwängen, sie unterliegen Formaten, die das nicht gewährleisten. Das ist das eine. Das andere ist aber, dass wir doch eine nach wie vor recht kritische Öffentlichkeit haben und wir noch lange nicht immer diese viel beschworenen amerikanischen Verhältnisse erreicht haben. Die Leute reagieren schon sehr, sehr sensibel darauf, was ihnen präsentiert wird, wie glaubwürdig es ihnen präsentiert wird und sind auch durchaus in der Lage, das sozusagen gegenzuchecken, an der Wirklichkeit zu überprüfen. Nicht? Also eine totale Fantasieberichterstattung, die Wirklichkeit komplett verzerrt und die Fakten falsch darstellt, würde, glaube ich, hier sicherlich nicht funktionieren und wir hätten eben immer noch ein hinreichendes Checking, eine Kontrolle durch die Vielfalt der Medien, die hier Nachrichten machen.
Nicht Falschinformationen sind das größte Problem, sondern die Grenzen der menschlichen Aufnahmefähigkeit. Wer sich schon mit der neuen von Boris Becker, dem Trainerwechsel von Bayer Leverkusen und der Scheidung von Uschi Glas beschäftigt hat, der wird kaum noch etwas über das Für und Wider der Vermögenssteuer lesen. Horst Pöttger von der Initiative Nachrichtenaufklärung.
Ein wichtiger Grund dafür, dass manche Themen nicht in die Öffentlichkeit gelangen, ist sicher natürlich auch, dass manche Themen, die wir vielleicht für weniger wichtig halten, die sich mit Prominenz und Persönlichkeit und Sensationellem beschäftigen, allzu stark in die Öffentlichkeit kommen. Und das verstopft die Kanäle für das manchmal differenziertere, letztlich vielleicht langfristig und gesellschaftlich wichtigere. Vielleicht sollte die Initiative Nachrichtenaufklärung zwei Listen machen. Das vernachlässigte Wichtige und das nicht vernachlässigte Unwichtige.
Noch wird die Top-10-Liste der vernachlässigten Themen in Deutschland kaum wahrgenommen. Mit deutlich mehr Erfolg meldet sich in den USA jedes Jahr das Project Censorship zu Wort. 50.000 Mal wird das Buch des Antizensurprojekts verkauft. Trotzdem macht sich Jason Spencer, der Sprecher der amerikanischen Initiative, keine Illusionen über die eigenen Einflussmöglichkeiten.
Am Anfang war unser Ziel, etwas zu verändern. Wir wollten die Leute dazu ermutigen, Leserbriefe zu schreiben, bei Fernsehstationen anzurufen und nach einer Berichterstattung über diese Geschichten zu verlangen. In den letzten Jahren sind wir davon abgekommen. Seit wir vor 25 Jahren angefangen haben, hat sich die Situation ja kontinuierlich verschlechtert. Die Medienunternehmen sind größer, ihre Zahl ist kleiner geworden. Und eine kritische Berichterstattung findet immer weniger statt. Also haben wir uns in den letzten 2 Jahren darauf konzentriert, selber ein Medium zu werden. Der Untertitel unseres Buches lautet in diesem Jahr Mediendemokratie in Aktion. Wir haben noch immer die 25 zensierten Top-Stories, aber ansonsten ist es mehr ein Lehrbuch geworden. Wie analysiert man kritisch, was in den Medien los ist und was dort fehlt? Wie macht man seine eigene unabhängige Zeitung? Wie kann man das Internet für die Verbreitung von Nachrichten nutzen? Auch mit Videokameras und Radiosendern kann man den Menschen eine Alternative geben. Jetzt konzentrieren wir uns aufs Do-it-yourself.
Gerade mal 10 gewaltige Medienunternehmen kontrollieren den Großteil der Presse, Hörfunk- und Fernsehprogramme in den USA. Information und Unterhaltung sind die Rohstoffe, aus denen sie Produkte schmieden, die nicht nur den Konsumenten gefallen, sondern vor allem Werbeeinnahmen bringen sollen. Schon geben 70% der amerikanischen Journalisten an, dass sie Zensur am eigenen Leib erlebt haben.
Da kommt ja keine Regierungsbehörde und schwärzt Zeilen in den Zeitungsartikeln. Es ist eine strukturelle Zensur innerhalb der Medienunternehmen. Das hat vor allem damit zu tun, dass es bei ihnen längst nicht mehr nur um Nachrichten geht. Sie sind kleine Teile von großen Konzernen und die wollen Profit machen. Aber Nachrichten haben unserer Meinung nach nichts mit Profit zu tun. Nachrichten sind dafür da, die Bürger einer Demokratie zu informieren, damit sie verantwortliche Entscheidungen treffen können.
Auch in Deutschland nimmt die Konzentration in der Medienbranche zu. Doch noch gibt es über 300 verschiedene Tageszeitungen und Tausende von Zeitschriften. Wer wirklich etwas wissen will, findet in diesem gewaltigen Angebot fast alles. Auch über Psychopharmaka im Altenheim oder über die vergessenen Kriege Afrikas sind zahlreiche Artikel in Fachzeitschriften erschienen. Und manchmal kommen die vernachlässigten Themen auch im Hörfunk oder Fernsehen vor. Wer nach dem Abendbrot aber einfach nur auf die Fernbedienung drückt, wird kaum darauf stoßen. Knut Schaflinger ist für die Auslandsberichterstattung der Tagesthemen zuständig.
Das Problem ist, dass wir hier in einer ständigen Nachrichtenkonkurrenz stehen. Das heißt, wir müssen auswählen, welche Themen sind auf dem Markt, aus welchen Themen lässt sich Hintergrund, Vordergrund, Nachricht entwickeln. Und in der Tat ist es so, dass wir uns dann auch daran orientieren, was könnte den Zuschauer interessieren. Und das Interesse der deutschen Zuschauer ist an Afrika relativ gering.
Die Medien berichten, was die Zuschauer interessiert. Und die Zuschauer interessiert, was die Medien berichten. Wer aus diesem Kreislauf ausbrechen will, muss sich anstrengen und selber auf die Suche gehen. In den Randbereichen der Programme von Fernsehen und Hörfunk, auf den hinteren Seiten der überregionalen Tages- und Wochenzeitungen oder in Fachmagazinen. Wer diese Mühe scheut, erfährt in den Medien vor allem das, was andere Medien auch interessiert. Gar nicht so selten sind das Ereignisse, die die Medien selber gemacht haben. Und so beschäftigt sich der eine Fernsehunterhalter mit dem anderen. Und das wird dann wieder im Fernsehen übertragen.
Machen wir uns nichts vor, es geht hier nicht um Literatur, es geht um ein Phänomen. Ich gebe auch zu, dass ich mich an diesem Phänomen mitschuldig gemacht habe und ein Teil dieses Phänomens bin. Denn wir haben ja hier etwas erlebt, was geradezu grandios funktioniert hat. Ein Mensch, der schon nicht viel zu singen und noch weniger zu sagen hatte, dieser Mensch schreibt ein Buch, was an und für sich nichts Besonderes ist, das haben viele getan, aber nun hat er durch geschickte Penisbrüche und Ähnliches eine solche Aufmerksamkeit erzeugt, dass ein Massenmedium beispielsweise, wie die Bild-Zeitung sagt, der Mann interessiert uns und die bauen eine Rampe, die Bohlen wirklich zu einem Massenphänomen macht. Und ich, selbstverständlich, ich bin Teil dieser Maschinerie, sage, ein Thema, das Bild interessiert, interessiert auch Wetten, dass. Aus der Nummer kann ich mich auch nicht rauslügen. Wer 12 bis 15 Millionen Zuschauer möchte, der dealt mit der Masse. Und offensichtlich ist Bohlen ein Massenphänomen, also hat er mich zu interessieren.